Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Die erste Fußball-Bundesliga läuft schon seit fast zwei Wochen. Die zweite Liga hat ein bisschen länger Winterschlaf gehalten. Bis heute. Und das erste Zweitligaspiel der 20er Jahre gewinnt Tabellenführer Arminia Bielefeld zu Hause gegen den VfL Bochum. Das 2:0 hat Luise Kropp für sie beobachtet.
Zunächst brachte Andreas Vogelsammer den Spitzenreiter nach gut einer halben Stunde 1:0 in Führung. Die Partie aber von vielen kleinen Fouls und Spielunterbrechungen geprägt. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung. Der Bochumer Torwart Manuel Riemann sah nach Meckern gelb-rot. Bochum hatte aber schon dreimal gewechselt, also musste ein Feldspieler zwischen die Pfosten. Kapitän der Arminia und Torjäger Fabian Klos ließ sich da nicht zweimal bitten und schob in der Nachspielzeit am Ersatzkeeper zum 2:0 Endstand ein. Bielefeld baut damit die Führung an der Tabellenspitze der zweiten Bundesliga aus und der VfL verpasst es, sich aus dem Tabellenkeller der zweiten Liga zu befreien.
Arminia Bielefeld also weiter Tabellenführer, 6 Punkte jetzt vor dem HSV. Einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hat hingegen Erzgebirge Aue hinnehmen müssen. Aue verliert beim schlechtesten Team der Hinrunde, Wien Wiesbaden. Dirk Schmidt.
Der SV Wien Wiesbaden hat vor gut 4000 Zuschauern den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 geschlagen und ist damit hervorragend aus der Winterpause zurückgekommen. Der Treffer fiel bereits in der 14. Spielminute durch Chato in einer furiosen Auftaktphase der Wiesbadener und dem hatte der FC Erzgebirge nichts entgegenzusetzen. Nach 20 Minuten wurde das Spiel wesentlich ausgeglichener, ohne aber zu ernsthaften Torchancen für die Auer zu führen, obgleich sie sogar die letzten 20 Minuten nach einer gelb-roten Karte für Mrovca in Überzahl agierten. Es war aber einfach zu wenig, was da die Schützlinge von Trainer Dirk Schuster insbesondere in der Offensive boten und deshalb geht auch der Sieg für die Wiesbadener mit 1:0 in Ordnung.
Und durch diese Niederlage verlieren die Auer einen Tabellenplatz, und zwar an Jahn Regensburg. Der Jahn gewinnt nämlich zu Hause gegen einen mal wieder schwachen Bundesliga-Absteiger Hannover 96 mit 1:0. Michael Küster berichtet.
In der ersten Halbzeit war es eine relativ ereignisarme Begegnung. Eine Chance für die Gastgeber von Jahn Regensburg, derer zwei gab es für die Gäste von Hannover 96. Aber die Begegnung sollte in der Nachspielzeit, in der 8-minütigen Nachspielzeit des ersten Durchgangs entschieden werden. Jan George wird im gegnerischen Strafraum gefoult, den fälligen Foul-Elfmeter verwandelt. Beschuschkow für Jan Regensburg in der 5. Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. In der zweiten Halbzeit ein dominanter Jan, hatte viele Chancen, das Ergebnis weit höher zu gestalten. Am Ende gewinnt Regensburg völlig verdient mit 1:0 gegen ein ganz, ganz schwaches Hannover 96.
Und Regensburg damit auf Platz 5, 2 Punkte hinter dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. 6. wie gesagt schon Aue. Und 7. ist nun die Spielvereinigung Greuther Fürth. Denn die hat gewonnen und zwar ziemlich klar und deutlich 3:0 zu Hause gegen St. Pauli. Patrick Schmidt.
Das Ergebnis fiel zwar am Ende ein bisschen zu hoch aus, aber der Sieg absolut verdient. Für Greuther Fürth 3:0 am Ende gegen den FC St. Pauli. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte haben die Fürther in der 43. Minute das 1:0 durch Ergota geschossen. Der beste Torschütze der Fürther mit einem Treffer aus etwa 30 Metern in der Mitte rechts unten hinein. In der zweiten Hälfte die Fürther, das tonangebende Team von St. Pauli, kam fast gar nichts. Und so war das 2:0 für die Fürther folgerichtig in der 86. Minute. Gerade als St. Pauli mal so ein bisschen stärker wurde, traf Jamie Leveling aus halblinker Position 5 Meter durch die Beine von Himmelmann. Und in der Nachspielzeit setzte Caterwell noch das 3:0 für die Fürther obendrauf.
Ausführt Patrick Schmidt. Roger Federer hat mehr als 1000 Tennisspiele in seiner Karriere gewonnen. Viele dieser Siege sind hochverdient gewesen. Sein Sieg im Viertelfinale der Australian Open gehört nicht in diese Kategorie. Ganz im Gegenteil. Federer hat so sehr gekämpft mit sich und seinem Gegner Tennis Sandgren, dass er sogar verwarnt wurde wegen Fluchens. Am Ende hat er dann trotzdem gewonnen. Thomas Perlebach berichtet.
Mit reichlich Schweizer Dusel konnte Roger Federer seinen K.O. so gerade eben noch abwenden. Gegen Tennis Sandgren stand er 3,5 Stunden auf dem Platz, wehrte 7 Matchbälle ab und quälte sich durch 5 unfassbar anstrengende Sätze. Manchmal brauchst du halt ein wenig Glück, aber so viel wie heute, das war fast schon unverschämt. Und eigentlich hätte ich den Sieg gar nicht verdient gehabt, so Roger Federer.
Gotta get lucky sometimes, I tell you that. Because In those 7 match points, you're not under control. I was just hoping, got a little lucky to get the break. I don't deserve this one, but I'm standing here and I'm obviously very, very happy.
Der überglückliche Roger hat nun 2 Tage Zeit, seine Leistenverletzung auszukurieren, um fit zu sein für das Halbfinale gegen Novak Djokovic, der standesgemäß Milos Raonic besiegen konnte. Dennis Sandgren aber muss sich fragen lassen, warum um alles in der Welt er diese für ihn einmalige Chance fast schon leichtfertig wegwerfen konnte. Beherzt zugegriffen hat Ash Barty, die große australische Hoffnungsträgerin, besiegte Petra Kvitova in einem Klasse-Match. Gerade der erste Satz war unglaublich gut und gut auch für sie, dass sie einen prima Start in den zweiten hatte.
It's been absolutely incredible. I knew that I had to bring my absolute best today against Petra, and that first set was so crucial. I just wanted to try and make the most of it and really, really good to get a quick start in the second there.
Mit Ash Barty hat es nach 36 Jahren endlich wieder eine Australierin hier in das Halbfinale geschafft, in dem sie nun auf Sophia Kennen aus den USA treffen wird.
Thomas Perlebach aus Melbourne. Und in der Nacht spielt dann der Deutsche Alexander Zverev gegen den Schweizer Stan Wawrinka um den Einzug ins Halbfinale. Der österreichische Basketballverein UBSC Graz hat in dieser Saison nur 4 Spiele gewonnen und anscheinend liegt das nicht nur an den schlechten sportlichen Leistungen, denn jetzt sind 5 Spieler festgenommen worden, weil sie mindestens 4 Spiele ihrer Mannschaft verschoben haben sollen. Christian Bartlau berichtet über einen außergewöhnlichen Wettskandal.
Die 5 Spieler des UBSC Graz sollen mit Absicht schwere Fehler gemacht und sogar Verletzungen vorgetäuscht haben, damit ihr Team Matches verliert, auf die im Hintergrund gewettet wurde. Weil Verdunkelungs- und Fluchtgefahr bestehe, wurden die 5 Spieler gestern festgenommen, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Christian Kroschel.
Der Tatverdacht lautet auf schweren gewerbsmäßigen Betrug und ist bedroht mit einer Strafdrohung von 6 Monaten bis zu 5 Jahren.
Wer die Wetten genau platziert hat und in welcher Höhe, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entscheidende Hinweis auf die Machenschaften der Verdächtigen kommt Anfang Januar aus dem Mannschaftskreis, nach einer Pleite in Wels. Graz Manager Michael Fuchs spricht von einem Schock, den er bei der Nachricht erlitten habe.
Mit sowas rechnet man einfach nicht. Da muss man sich schon mal hinsetzen und sich sammeln, ja, und zu überlegen, wie man mit der Information umgeht.
Der Verein wendet sich umgehend an die Polizei und erhält eine brisante Anweisung. Damit die Ermittler in Ruhe ihre Arbeit machen können, verordnen sie absolutes Stillschweigen. Der Spielbetrieb soll normal weiterlaufen, die Verdächtigen sollen keinen Verdacht schöpfen. Eine bizarre Situation, sagt Fuchs.
Wir haben mit Spielern gespielt, wo wir der Annahme sein durften oder es wahrscheinlich war, dass die möglicherweise in etwas verwickelt sind. Ja.
In dieser Zeit tritt Graz unter anderem beim BC Vienna an. Graz führt zur Halbzeit mit 17 Punkten und unterliegt am Ende doch. Weil die Verdächtigen dafür gesorgt haben, dass sein Team verloren hat, findet es Manager Fuchs auch in Ordnung, dass Graz die Liga und die anderen Vereine erst nach den Festnahmen am Montag informiert hat.
Der Verein als solches hat hier in keiner Weise profitiert von den möglichen Manipulationen. Im Gegenteil, die Punkte sind futsch.
Der Ligaverband will nun mit den anderen Vereinen über mögliche Sanktionen gegen Graz beraten. Erst einmal aber geht der Ligabetrieb weiter. Die abstiegsgefährdeten Grazer spielen um den Verbleib in der Basketball-Superliga, die übrigens, Ironie der Geschichte, einen Namenssponsor hat. Admiral, einen Anbieter für Sportwetten.
Christian Bartlau über den Wettskandal im österreichischen Basketball. 20 Sportarten, 138 deutsche Meistertitel und fast 4000 Athletinnen und Athleten. Das sind die Eckdaten der Finals 2020. Wie im vergangenen Jahr in Berlin wird es wieder ein Wochenende geben, an dem die Randsportarten wie Turnen, Bogenschießen oder Kanu ihre deutschen Meister küren und zusammen das bekommen, was sie alleine nicht kriegen: Aufmerksamkeit. Diesmal finden die Finals in der Rhein-Ruhr-Region statt und sind damit eine erste kleine Probe für eine mögliche Olympiabewerbung 2032, sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet heute bei der Vorstellung des Programms.
Sie unterstreichen, glaube ich, nochmal unsere These, dass hier die Menschen sportbegeistert sind. Das ist ja das Argument, was wir auch für 2032 nutzen wollen. Die Stadien sind schon da, man muss nicht alles neu bauen. Das ist ja die Grundidee für 2032. Und sie werden voll sein.
Prophezeit Armin Laschet. 4 Millionen Euro lässt sich das Land dieses Event kosten. Für die Sportlerinnen und Sportler ist das natürlich eine willkommene Bühne. Und noch ein Ergebnis aus dem Wintersport. Den Flutlichtslalom von Schladming gewinnt der Norweger Henrik Kristoffersen vor Alexis Ponteron aus Frankreich und Daniel Juhl aus der Schweiz. Bester Deutscher ist Linus Strasser geworden, und zwar mit einem 13. Platz. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann eine gute Nacht.